wie Jesus gelebt hat, indem wir die Gesetze des Universums, des Dienens umsetzen. Also, wir haben Gesetze. Wir sind in einem demokratischen Land. Oft wissen wir gar nicht, wie gut es uns geht, was wir haben. Wir haben Mitspracherecht. Man kann die Verhältnismäßigkeit der Pandemie-Maßnahmen, man kann an denen zweifeln. Aber wofür ich dann kein Verständnis habe, ist, wenn die Leute, also die Lebensverachtungen derer, die einfach Schulterzucken sagen, es sind schon immer Menschen gestorben. Oder die Verordnungen nicht respektieren. Der Staat sanktioniert mit Geld und Freiheitsstrafe oder mit Fahrverboten und Regelverstöße. Wir akzeptieren 50 innerorts. Wir stellen Überholverbote und rote Ampeln nicht in Frage. Obwohl das alles unsere Grundrechte beschneidet. Unsere Regierung hat die Aufgabe, Leben zu schützen. Nun, was ist wichtiger? Wirtschaftlicher Erfolg oder Leben? Das Abwägen zwischen den beiden ist schwierig. Ohne wirtschaftlichen Erfolg können wir auch nicht existieren. Es wären jedoch genügend Ressourcen vorhanden, um allen unter die Arme zu greifen. Und wenn Leute auf die Straße gehen und protestieren gegen diese Gesetze, gegen diese Maßnahmen, dann hat das für mich im entferntesten Sinn mit der Evolutionstheorie zu tun. Nach der Regel, der Stärkere überlebt und der Schwache bleibt auf der Strecke und macht dem Stärkeren wieder Platz. Struktur, Organisation. Wir finden Beispiele in der Bibel. Jitro, der Schwiegervater von Mose, hat ihm einen Rat erteilt. Er soll doch nicht alles selber machen. Er soll sich organisieren in einer Struktur. Im 2. Mose, Kapitel 18, in den Versen 13 bis 27 können wir das nachlesen. Überwachung ist ein Thema. Wer wird schon gerne überwacht? Ja, es gibt eine Grenze. Wir alle haben eine Intimsphäre und die darf nicht verletzt werden. Ich habe Erfahrung mit Überwachung. Ich hatte damals in den 90er Jahren das Vorrecht in Nordkorea, ein ADRA-Büro zu eröffnen. Und es war im Juni 1999, da bin ich mit einem Ehepaar in Nordkorea eingereist und unsere koreanischen Partner, die haben uns ein Programm vorgelegt. Ich habe meinen Aufenthalt dort für 2 Wochen festgelegt, um die Leute einzuführen, um eine Wohnung zu finden und so weiter, um sich zu organisieren. Und die Nordkoreaner, und übrigens, ich habe mich nie so sicher gefühlt wie in Nordkorea. Ich wurde ständig überwacht. Wir hatten ständig einen Aufpasser mit uns und einen Übersetzer. In anderen Orten musste ich aufpassen, dass man mir nicht durch die Taschen geht. Hier hat man immer auf mich aufgepasst. Sie haben uns ein Programm in die Hände gedrückt. Gesagt, so, das und das und das und das, Besichtigung von diesem Denkmal, die Besichtigung von dieser Sporthalle, Besichtigung von diesem Zirkus und weiß ich was alles. Er hat gesagt, aber wir möchten auch arbeiten. Ich meine, wir kommen gerne und schauen uns die Dinge an, um euch besser zu verstehen. Und Sabbat war verplant. Da haben wir gesagt, Sabbat ist für uns heilig. Wir waren in den ersten Wochen in einem Hotel stationiert. Haben gesagt, am Sabbatmorgen, da bleiben wir im Hotelzimmer und studieren Gottes Wort. Und am Sabbatnachmittag möchten wir hinaus für einen Spaziergang. Ja, das geht nicht, das geht nicht. Und er sagt, ja, So leben wir. So möchten wir es haben. Ja, schlussendlich mit Telefonieren und so haben sie sich arrangiert. Und Fazit am Sabbatnachmittag, der Aufpasser und der Übersetzer sind mit uns drei anderen Leuten auf einen Sabbatnachmittagsspaziergang gekommen. Und was redet man da? Ja, da werden noch Fragen gestellt. Ja, wie ist das und warum ist das so? Und am Schluss, wo wir wieder zurück waren am Hotel, da musste ich mit zu mir selber gestehen, ja, eigentlich haben wir unbewusst eine Bibelstunde gehalten. Die Überwachung, die ging so weit, bei einem anderen Besuch, ich habe dann innerhalb kurzer Zeit Nordkorea dreimal besucht und auf dem Rückweg, nach dem zweiten Besuch auf dem Rückweg, da wollte ich in Peking, man konnte nur über Peking nach Pyongyang reisen. Wir sind im Swiss Hotel abgestiegen, weil uns die einen Spezialtarif gaben für Hilfswerke. Und ich wollte dort einen südkoreanischen Geschäftsmann treffen. Er hat signalisiert, er hätte Hilfe für Nordkorea, für seine Landsleute. Wir haben ein Treffen vereinbart. Und kurz nach dem Treffen hat meine Frau in der Schweiz, sie war damals meine Sekretärin, also im Matra-Büro hat sie einen Anruf erhalten von der nordkoreanischen Botschaft in Muri bei Bern. Der ADRA-Direktor von ADRA Schweiz soll sich bitte nicht mit Südkoreanern treffen in Peking. Also sogar außerhalb von Nordkorea haben die mich Schritt und Tritt überwacht. Die wussten genau Bescheid, wo ich war und was ich tat. Nun, das hat ja auch seine Vorteile. Ich mag mich erinnern, bei einem Besuch, da haben wir ein Bankett veranstaltet zu Ehren von ADRA und wir waren da eingeladen im Außenministerium. Einige ranghohe Offiziere waren dort. Und bevor wir uns hingesetzt haben zum Essen, hat der höchste Offizier, der verantwortliche im Außenministerium für Europa, hat mich gebeten, ein Tischgebet zu sprechen. Also, die haben uns ganz genau beobachtet. Und haben uns auch respektiert. Und ich weiß nicht, wie der liebe Gott einmal über diese Leute urteilen wird. Afghanistan. Ich war über 10 Mal in Afghanistan. Und jedes Mal auch über den Sabbat. Wir haben ja keine Gemeinde in Afghanistan. Andere Leute und Leute von der Loma Linda Universität und manchmal auch amerikanische Soldaten, die haben zusammen Sabbat gefeiert. Und meistens hat das in unserem ADRA-Büro stattgefunden. Also unser Esszimmer war nicht auch nur Sitzungszimmer, es war auch unser Gottesdienstraum. Und einmal bei einem Besuch haben wir ein Abendmahl gefeiert. Und Vreni Jacki, sie war damals dort, ihr Mann war ADRA-Direktor, sie hat dann den Wein, in Anführungszeichen, und das Brot bereitgestellt, auf einem Trolley im Büro nebenan. Und wo es dann so weit war, wo wir nach der Fußwaschung übergingen, um den Wein einzunehmen und das Brot, da haben wir einen von unseren afghanischen Angestellten erwischt, wie er sich dort an diesem Trolley zu schaffen gemacht hatte und von einem diesem Gläschen getrunken hatte. Und wir haben uns mächtig aufgeregt. Was macht es der da hier? Aber schlussendlich muss ich sagen, ja, ist doch gut, hat er probiert. Jetzt weiß er und vor allem in einem streng muslimischen Land, dass wir keinen Alkohol trinken, dass das unvergorener Wein ist. Ich bin auch sicher, wir hatten ja immer die Vorhänge gezogen, aber da waren immer noch ein paar Spalten. Ich bin mir sicher, dass man uns von außen zugeschaut hat, was wir da machen. Eingriff in unsere Privatsphäre oder Zeugnis abgeben für Leute, die nicht über uns wissen. Also, das Beste, was uns passieren kann, ist doch, wenn man uns überwacht, wenn man uns beobachtet, solange die Intimsphäre respektiert wird. Wir reden von Veränderungen, die sich einschleichen. Wir haben das mitbekommen mit dem Kalender. Am Anfang von unserer Zeitrechnung war ja der julianische Kalender. Er wurde im Jahre 45 vor Christus von Julius Caesar eingeführt. Und dann am 15. Oktober 1582 durch den sogenannten ewigen gregorianischen Kalender abgelöst. Papst Gregor der 13., er war Papst von 1572 bis 1585. Er hat diesen Kalender eingeführt. Und der Jesuit Christophorus Clavius war ein wichtiger Mitarbeiter in der Reformkommission und hat die Reformmaßnahmen schließlich formuliert. Bis Ende 1975 war der Sonntag der erste Wochentag. Und dann auf einmal haben die Kalender geändert. Diese Regelung wurde durch die inzwischen nicht mehr gültige deutsche Industrienorm 1355-1 abgelöst. Und seit 1978 ist auf Beschluss der UNO der Montag international der erste Tag der Woche. Und der Sonntag wird zusammen mit dem Samstag zum Wochenende gerechnet. Ein Beschluss von der UNO, festgelegt in der ISO-Norm 8601. Also hier handelt es sich um eine schleichende Änderung von Gottes Gesetz. Weihnachten ist zwar vorbei, aber es ist immer wieder ein Thema. Und ich frage mich, ja, wie gehen wir um mit Weihnachten? Ellen White schreibt in Adventist Home, die Weihnachts- und Neujahrsfeiern können und sollten im Namen derer, die hilflos sind, abgehalten werden. Und ich frage mich dann, warum tun sich einige Leute in unseren Reihen so schwer mit Weihnachten, wenn wir die Geburt Jesu feiern und haben dann aber keine Mühe, am 1. Januar oder in der Silvesternacht anzustoßen und uns ein gutes neues Jahr zu wünschen. Das passt dann irgendwie nicht zusammen. Ist es Sünde, einen Weihnachtsbaum zu haben? Ellen White, sie sagt einiges dazu. Wegweisend ist für mich das zweite Gebot. Wie wir in den 10 Geboten finden, das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder das, das oben im Himmel, noch das, das unten auf Erden, oder das, das im Wasser unter der Erde ist. Und dann maßgebend ist, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. In den Kinderbibeln haben wir noch Bilder von Jesus und seinen Jüngern. So habe ich als kleiner Junge die biblischen Geschichten gelernt. Aber es käme uns doch nicht in den Sinn, solche Bilder anzubeten. So wie die Wochentage, die wir heute gebrauchen, die Namen der Wochentage, aber was sie symbolisieren, welche Götter sie symbolisieren, die Monate, käme uns doch nicht in den Sinn, das anzubeten. Ellen White schreibt, ich habe die Gefahr gesehen, dass die Boten von den wichtigen Punkten der gegenwärtigen Wahrheit weglaufen, um sich mit Themen zu beschäftigen, die nicht darauf berechnet sind, die Herde zu vereinen und die Seele zu heiligen. Welche sind diese wichtigen Punkte? Die Zusammenfassung der Gebote Gottes. Liebe Gott deinen Nächsten. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Unser Verhalten dem Nächsten gegenüber. Das ist Jesus wichtig. Darauf schaut er sogar, wenn er wiederkommt. Wir lesen das an anderen Stellen in der Bibel. Das gäbe ein ganzes Predigtthema. Dann, wenn wir weiter studieren in Gottes Wort, ist uns auch der Apostel Paulus ein Beispiel. Was hat Paulus alles erlitten? Wenn ich mich impfen lasse, wenn ich die schlechte Luft atme in Kabul, in Afghanistan, die 37 Mal schlechter ist als in einer europäischen Großstadt, wenn ich mich der Strahlung aussetze auf einem Langstreckenflug, was hat Paulus alles erlitten? Er wurde zusammengeschlagen, gesteinigt. Sind diese Dinge gesund? Gut für die Gesundheit? Nun, warum hat er es auf sich genommen? Weil ihn der liebe Gott gerufen hat, die Botschaft, die frohe Botschaft zu verkündigen. Und zu welcher Zeit hat Paulus gelebt? Wer war damals römischer Kaiser? Nero? War Nero bekannt als ein guter Kaiser? Und was schreibt Paulus? Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur, wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben? Dann tut, was richtig und gut ist. Und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sich fürchten, denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tun. Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch der staatlichen Macht unterordnen müsst. Zum einen, weil euch sonst das Urteil Gottes droht. Zum anderen, weil schon euer Gewissen euch dazu auffordert. Die Vertreter des Staates üben ihren Dienst im Auftrag Gottes aus. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Zahlt die Steuern, die man von euch verlangt, und ebenso den Zoll. Unterstellt euch der staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Ja, und wenn in unseren Reihen solche Diskussionen aufkommen und ich sage, ja, ich halte mich an das Wort, was in der Bibel steht, dann kommen Leute zu mir und sagen, ja, aber damals in Nazi-Deutschland, da hat man das auch geglaubt. Ja, wenn Dinge von mir verlangt werden, die gegen Gottes Gebote sind, wenn man von mir verlangt zu töten, dann muss ich mich weigern. Ich selber habe einmal Militärdienst geleistet und wollte keine Waffe tragen, damit ich nicht töten muss. Aber ich habe den Dienst geleistet. Heute haben wir sogar die Möglichkeit, Zivildienst zu leisten. Was für ein Privileg. Und die Leute kommen zu mir und sagen, ja, die Leute, die in Weißrussland auf die Straße gehen und für ihr Recht kämpfen, Wie würdest du dich da verhalten? Ich gebe euch die Frage weiter. Anhand von dem, was wir in Gottes Wort lesen. In 1. Timotheus im Kapitel 4, im Vers 16, da schreibt Paulus, achte auf dich selbst, sieh zu, dass du die Lehre von Jesus Christus rein und unverfälscht weitergibst. Nichts soll dich davon abbringen, dann wirst du selbst gerettet und alle, die auf dich hören. Also die Lehre von Jesus Christus, das, was Jesus uns vorgelebt hat. Wie erkennen wir Falschgeld? Ein Kassier, wie wird er geschult, damit ihm nicht Falschgeld in die Kasse kommt? Aha. Aha. Muss er all die verschiedenen Blüten kennen? Da ist dieses Zeichen falsch und da ist jenes falsch und da ist das falsch. Nein, er muss das Gefühl haben für das Richtige. Er muss sich mit dem Original, mit dem Echten befassen. Also, muss ich mich durch all die YouTube-Videos und all die Dinge hindurchkämpfen, durch all die Botschaften, die hereinkommen, per SMS, per WhatsApp, über YouTube und weiß ich was alles. Das raubt mir wertvolle Zeit, mich mit dem Original zu befassen. Also ich möchte meine Zeit in Gottes Wort investieren. Die Bibel ist Gottes Wort. Und eben, wenn ich etwas nicht richtig verstehe, dann suche ich andere Stellen auf in der Bibel, die über das gleiche Thema reden. Und zusätzlich habe ich noch den Geist der Weissagung, dieses kleine Licht, das auf das große Licht hindeutet. Und so muss ich mich heute Morgen diesem auch stellen. Wenn ich hier etwas gesagt habe, was gegen Gottes Schrift ist, dann lass es bitte weg. Gottes Wort ist maßgebend. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte. Wir finden sie in Matthäus Kapitel 14 in den Versen 25 bis 33. Die Jünger waren auf dem Boot, hohe Wellen, und Jesus kommt nach. Er geht über das Wasser. Und die Jünger, sie haben zuerst Angst. Und Petrus getraut sich dann. Vielleicht bist du es. Ja, kann ich zu dir kommen? Und Jesus sagt Petrus, ja, steig aus, komm zu mir. Und Petrus steigt aus und geht auf Jesus hinzu. Und dann, was passiert? Dann schaut er links und dann schaut er rechts. Dann schaut er auf die hohen Wellen und dann hat er Angst. Und in dem Moment, wo er nicht mehr auf Jesus schaut, beginnt er zu sinken. Ich habe es hier gelb markiert. Da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Und ich hoffe, dass wir alle immer wieder, wenn wir durch den Alltag gehen, der oft sehr stürmisch sein kann, dass wir nicht auf die Wellen schauen, die uns jetzt auch immer wieder grafisch dargestellt werden, sondern dass wir auf Jesus schauen und Vertrauen haben auf ihn. Und das ist mein Gebet für uns alle heute Morgen. Amen.